Ich frage ja diese Politiker, was ist etwas, was sie gerne machen und von dem sie glauben, dass es sie beschreibt?
Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
Er stemmte Gewichte mit Lars Klingbeil, er tanzte mit Katrin Göring-Eckardt, er fuhr Vespa mit Julia Knöckner und Porsche mit Christian Lindner. Marc Huyer, Reporter beim Spiegel, begleitet seit Jahren Politikerinnen und Politiker bei ihren Leidenschaften. Er beobachtet und analysiert sie und schreibt dann Porträts, die sich oft wie Psychogramme lesen. In der vierten Folge von »Wie haben Sie das gemacht?«, dem Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen, erzählt Marc heute von einem Tennismatch mit Markus Söder. Sein Text ist im Spiegel erschienen und im Herbst auch zusammen mit vielen anderen Porträts in Marcs Buch, das heißt Auch nur ein Mensch. Mein Name ist Joshua Kocher, schön, dass du hier bist, Marc.
Hallo, freut mich sehr.
Marc, um dich noch so ein bisschen besser kennenzulernen und um deine Methode mal ganz frech zu klauen, frage ich dich, wobei müsste ich eigentlich dich begleiten, um dich gut porträtieren zu können?
Beim Tennisspielen. Ich habe immer Tennis gespielt und das ist ein Sport, bei dem man viel lernen kann über eine Person, weil es ein Einzelsport ist und man für sich alleine da kämpfen muss. Und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, mich besser kennenzulernen. Das würde ich vorschlagen, ja.
Und würde da ein gutes Bild von dir entstehen oder eher das eines Mannes, der nicht verlieren kann?
Also ich würde hoffen, dass es so ist und ich würde hoffen, dass ich mich auch nicht anstrengen muss, dass das rüberkommt, weil das würdest du ja wahrscheinlich dann verstehen und beschreiben, wenn du ein guter Reporter bist und das würde ich dann nicht wollen. Also ich kann das nur hoffen.
Habe ich deine Methode jetzt gut kopiert? Also gehst du genauso vor, wenn du jetzt zum Beispiel den Auftrag bekommst, Markus Söder zu porträtieren? Fragst du ihn so direkt, wie ich es jetzt getan habe, worauf er Lust hat?
Nee, das mache ich nicht, weil also normalerweise versuche ich ja jemanden so kennenzulernen in dem Kontext, in dem er auch irgendwie, in dem er eben ist und bei einem Politiker so im politischen Alltag und dann irgendwelche Dinge zu erspüren, um irgendwie das erstmal eine Vorstellung von dieser Person zu bekommen, die ich ja als öffentliche Person erlebe und als solche auch beschreiben möchte. Und dann ergeben sich manchmal Dinge, die sich aus dem Gespräch ergeben, so wie das auch bei Markus Söder der Fall war. Manchmal frage ich es dann aber auch einfach. Und ich habe so ein Projekt, ich habe jetzt viele Porträts gemacht, wo ich das auch zum Prinzip gemacht habe und versucht habe, Politiker aus dem Umfeld herauszunehmen, in dem sie normalerweise eine Rolle spielen, also Parteitag, Parteitagsrede, Bundestagsrede, was auch immer. Und da habe ich das dann sehr aktiv gefragt. Bei Markus Söder, das war einer der ersten Porträts, die ich in dieser Reihe gemacht habe, war das am Anfang auch der Fall. Da habe ich ihn nach einer gewissen Zeit gefragt, ob er nicht irgendetwas mit mir machen kann, was er sonst noch so macht. Und das war bei ihm das Schwimmen, was er damals so gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann gehen wir mit ihm schwimmen. Und dann hat er sich irgendwie auch was ganz Besonderes überlegt. Und zwar hat er gesagt, er möchte dann in den Starnberger See gehen, in den Starnberger See mit mir schwimmen gehen. Und zwar an der Stelle, an dem der Kini in den Starnberger See gestiegen ist. Und da habe ich gesagt, Herr Söder, das ist etwas, was ich gar nicht wollte. Ich wollte sozusagen Alltag erleben, um Sie besser kennenzulernen und nicht so ein Zirkus oder so ein Theater. Und das haben wir dann irgendwie versucht, irgendetwas zu realisieren und das hat sich dann totgelaufen, weil das Wetter nicht so war, weil sich irgendwelche keine Termine ergeben haben und dann sind wir über was anderes gekommen im Verlauf der Geschichte.
Was mir jetzt in deinen Texten auffällt, ist, dass die Betätigung, die du auswählst, sich perfekt eignet, um ein Bild deiner Protagonistin zu zeichnen. Wie wählst du diese Betätigung aus? Hast du da einen speziellen Trick?
Naja, ich glaube, ich habe dann schon gemerkt, manchmal ist es ja auch die Auswahl schon entscheidend. Und ich frage ja diese Politiker, was ist etwas, was sie gerne machen, was sie idealerweise schon ihr ganzes Leben gemacht haben? Und was ist auch etwas, was von dem sie glauben, dass es sie beschreibt? Und das muss gar nicht so das Hobby sein, sondern es beschreibt ja ungeheuer viel. Das Beispiel Klöckner. Klöckner habe ich gefragt, was wir zusammen machen können. Dann hat die gesagt, Vespa fahren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich dachte dann Vespa fahren, gut, das ist etwas, vielleicht, keine Ahnung, hat die irgendwie in ihrer Jugend in Italien eine schöne Zeit verbracht und das verbindet sie irgendwie und das ist ihr ganz ans Herz gewachsen. Und dann war ich eben bei ihr, wir sind da Vespa gefahren, habe ich gesagt, wie kommen Sie denn überhaupt zur Vespa? Und dann sagt sie, ja, weil man einfach einen Parkplatz findet in Bad Kreuznach, wo sie her ist. Und da sage ich jetzt mal im Ernst, Frau Klöckner, das ist jetzt also ihre Leidenschaft. Und im ersten Moment habe ich gedacht, jetzt hat die mich irgendwie, ja, jetzt bin ich hier irgendwie aufgesessen. Aber dann wurde mir auf einmal klar, es ist eigentlich wunderbar. Wenn jemand sagt, Vespa fahren ist meine Leidenschaft, dann sagt es ungeheuer viel darauf. Und zwar Vespa fahren ist meine Leidenschaft, weil ich da einen Parkplatz finde, ja. Dann sagt es ungeheuer viel darüber aus, wie viel Leidenschaft so eine Person hat. Und ich finde, wenn man sich betrachtet, wie pragmatisch und leidenschaftslos Frau Klöckner Kompromisse sucht als Landwirtschaftsministerin und wie sie sozusagen das Machbare im Vordergrund sieht und nicht unbedingt das Wünschenswerte, sondern das eben den Kompromiss zwischen das, was der Bauernverband will und was die Industrie will und was die Verbraucher wollen. Und ich finde, das beschreibt sie dann am Ende ungeheuer gut, ob schon das jetzt keine Leidenschaft im Sinne ist, dass wie bei Christian Lindner, der irgendwie schon als er irgendwie ein kleiner Junge war, Autoquartett gespielt hat und dann irgendwann irgendwie sich seinen ersten Porsche gekauft hat und jetzt seinen fünften Porsche hat und das ihn auf andere Weise beschreibt. Aber ich glaube, alleine das beschreibt die Leute schon, auch schon die Auswahl alleine dessen, was sie als ihre Leidenschaft titulieren.
Heute soll es ja um den Text gehen über Markus Söder. Der ist in deinem Buch erschienen unter der Überschrift Winning Ugly. Für alle, die den Text noch nicht kennen, ist Markus Söder wirklich so ein unangenehmer Tennisgegenspieler?
Ja, also Winning Ugly ist ein Buch von Brett Gilbert, der sich dadurch ausgezeichnet hat, dass er nicht sehr schön gespielt hat, sondern immer sehr fies gespielt hat. Es gibt beim Tennis den sogenannten Slice, das ist ein unterschnittener Ball, der springt nicht mehr hoch auf und man muss sich bücken, man hat irgendwie wahnsinnig Probleme, also muss tief runter und man macht viele Fehler, um diesen Ball zurückzuspielen. Aber es ist auch nicht schön und es ist nicht so ein aktives Tennis, kein so ein Surf-and-Volley-Spiel, wie das zum Beispiel Boris Becker gespielt hat. Also kein begeisterndes Tennis, sondern eben ein fieses Tennis, was aber sehr erfolgreich ist. Und er hat als nicht besonders berühmter Spieler hat er alle großen Spieler geschlagen. Also Becker hat er geschlagen, McEnroe. So, und das Buch hat Söder gelesen und er hat selber den Slice als seine ganz, das war sein großer Schlag. Und er hat mir irgendwann bei einem dieser Recherchen, wo wir immer noch dachten, wir gehen irgendwann zusammen schwimmen, hat er mir irgendwann davon erzählt, dass er eben Tennis spielt und damals eben auch diesen Slice gespielt hat und dass ihm sein Trainer, hatte so einen jugoslawischen Trainer damals, der hat ihm immer angefeuert und gesagt, du spielst wie Brad Gilbert. Und das fand er einfach toll, dass er irgendwie so fies war und trotzdem gut war. Und das ist sozusagen etwas, was Brad Gilbert ausgezeichnet und was er mir ausgezeichnet hat und was mir Söder erzählt hat. Und ich fand, das war einfach sehr, sehr treffend für das, was eben auch seinen Stil beschreibt, dass er immer seinen politischen Stil beschreibt, dass er immer irgendwie versucht, irgendwie auch mit diesen kleinen schmutzigen Tricks, für die er immer bekannt war, nach oben zu kommen. Und Hauptsache, dass er erfolgreich ist und Hauptsache, dass er da sich gegen Leute durchsetzt. Und das fand ich eine wunderbare Analogie, weshalb ich ihm dann gesagt habe, ja, dann lassen Sie uns mal Tennis spielen.
Ist dir bei Markus Söder auf dem Tennisfeld sonst noch irgendwas aufgefallen? Hast du zum Beispiel irgendwas über ihn gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
Ja, ich habe schon was gelernt. Und zwar, es ist ja dieses Porträt, was ich geschrieben habe, setzt sich ja zusammen aus zwei Tennismatchen, die ich gegen ihn gespielt habe. Das erste Tennismatch, das war kurz bevor er seine großen Ziele erreicht hat. Er wollte ja immer nur Nummer eins werden. Er wollte Parteivorsitzender werden. Er wollte Ministerpräsident werden. Und da saß ja damals immer noch Horst Seehofer. Das war vor meinem Match. Da war Horst Seehofer noch CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident. Und er war schon designiert, aber es war nicht so klar. Und Horst Seehofer hat alles daran gesetzt, ihn da nicht hinzulassen. Und mein zweites Match war dann, nachdem er das alles war. Und ich habe ihn eben gefragt, beim ersten Match habe ich ihm gesagt, wir machen ein Match, wir machen ein Spiel, da ist er auch darauf eingegangen. Und er hat dann gesagt, wir machen nur 2 Aufschlagspiele. Das ist relativ wenig in einem Tennisspiel. Jeder hat irgendwie Aufschlag und einmal Aufschlag und dann der andere. Und wenn es 1-1 steht, gibt es dann einen Tiebreak. Und wenn es 2-0 steht, hat der eine oder andere gewonnen. Und Markus Söder hat 2-0 gewonnen. Ich hab leider kein Spiel gewonnen von diesen 2. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich gesagt, ich will noch mal ein Rematch. Und er wollte damals keine Fotos machen. Und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt noch mal Fotos. Und dann hat er eingewilligt, dass wir uns noch mal treffen für ein Rematch. Und dann habe ich auch gedacht, und jetzt komme ich zu deiner Frage, was ich über ihn gelernt habe, dann habe ich gedacht, okay, da macht er noch mal ein Match. Er hatte ja gewonnen. So, und dann kommt er auf den Platz und dann sage ich, jetzt machen wir, nee, das ist ja gar nicht so. Er kommt und sagt, er hat gar keine Zeit für ein Match. Und ich fand schon überraschend, ich habe ihn ja mehrmals begleitet, auch vorher gehabt, und er ist ein begnadeter Inszenierer, ist ja ein einziger Kostümball, den er da veranstaltet in seiner politischen Karriere. Und da habe ich irgendwie gedacht, er lässt sich dazu hinreißen, nochmal eine Revanche zu spielen. Und das hat er nicht gemacht. Er wollte nur diese Fotos machen. Und er hatte ja schon einmal gewonnen. Er konnte nichts mehr gewinnen durch einen weiteren, also er hat mich ja schon geschlagen, sozusagen. Und wenn er das nochmal gemacht hätte, hätte er nur was riskiert. Aber was ich gesehen habe, er ist so überhaupt kein Spieler. Er wollte, also er hatte nicht dieses, das fand ich schon überraschend. Man lässt sich ja dann so hinreißen, sagt, okay, jetzt machen wir mal ein Match und jetzt, das versuchen wir nochmal. Und das ist bei ihm gar nicht so der Fall. Er ist so ein Minimalist, das brauchte er nicht mehr. Er hatte mich ja geschlagen. Warum sollte er nochmal gegen mich spielen? Er hat die Fotos gemacht und das war's. So.
Das erinnert mich auch so ein bisschen an die Szene, wo es um die Fotografin geht, als er dann plötzlich näher ans Netz rückt, um das Gesicht nicht mehr bei den Schlägen verziehen zu müssen. Das ist ja dasselbe Phänomen, oder?
Ja, er hat dann auch, also wir haben uns dann eingespielt und ich merkte dann auch, man kann ja beim Einspielen ist man ja noch nicht so, dann ist man ja mit seinen Schlägen nicht so genau, weshalb der ein oder andere Schlag von mir auch länger als die Grundlinie kam, und die hat er dann auch nicht geschlagen, was man normalerweise macht, wenn man sich so einspielt und der kommt halt ein paar Zentimeter hinter die Grundlinie, spielt man den trotzdem. Ist ja kein Match, wo man irgendwie das unterbrechen muss, weil der Punkt zu Ende gespielt wurde. Und die hat er alle durchgelassen. Ich habe mich dann anfangs gewundert und mir wurde dann auch so klar, er wollte nur, weil ja die Kamera auf ihn gerichtet war, er wollte nur den Schlag so ausführen, dass er da auch ordentlich drauf aussieht auf diesen Fotos, und hat nicht jetzt einfach gespielt und sich dabei fotografieren lassen, sondern immer wieder natürlich diese Kamera im Blick gehabt. Und das war auch im späteren Verlauf. Wir haben uns dann ja eingespielt und dann haben wir noch im Netz gespielt, und dann hatte er ja angeblich gar keine Zeit, weshalb er ja kein Match mehr gegen mich spielen konnte. Aber dann fing er an, über Tennis zu dozieren. Und dann stand er also am Netz und hat dann vorgemacht, wie John McEnroe aufschlägt, wie Boris Becker aufschlägt, der ja so ein Idol seiner Jugend war. All diese Sachen hat er so vorgemacht. Und dann sagt die Fotografin, jetzt Herr Söder, jetzt kann ich Sie fotografieren. Und dann sagt er, nein, das reicht. Und dann hat er es nicht nochmal vorgemacht, auch in dieser Trockenübung nicht mehr. Er wollte partout keine Fotos mehr, aber hatte endlos Zeit zu erklären, wie Tennis funktioniert. Und also da war schon noch ganz viel Zeit da. Und da war schon so, ich finde, das ist das auch, nochmal auf die Frage zurückzukehren, was ich echt gelernt habe, was ich vorher nicht wusste, dass er wirklich überhaupt kein Spieler ist, sondern wirklich ein Regisseur seiner Karriere und auch kein unnötiges Risiko eingeht, wo es nicht sein muss.
Das ist ja herrlich. Das bestätigt echt sämtliche Klischees, die ich über diesen Mann kenne. Ich hätte noch eine ganz technische Frage. Wie machst du das eigentlich? Ihr spielt Tennis und gleichzeitig redet ihr. Lässt du dann dein Aufnahmegerät auf einem Stuhl liegen oder merkst du dir das alles?
Ich merke mir viele Dinge. Ich sitze danach dann und schreibe mir meistens die Dinge auf, weil mit dem Aufnahmegerät ist es schwierig bei solchen Sachen. Ich setze mich dann direkt danach setze ich mich hin und dann schreibe ich meistens alles auf. Im Normalfall. Manchmal, also zum Beispiel bei Katrin Göring-Eckardt beim Tanzen, da habe ich dann gefragt, kann ich das Aufnahmegerät mitlaufen? Das war dann in meiner Tasche, das habe ich dann mitlaufen lassen. In den meisten Fällen, jetzt beim das war jetzt kurz beim Tennis, da habe ich mir das dann direkt danach aufgeschrieben, ja. Da war es so der Fall. Meistens ist es schwierig mit dem Aufnehmen, weil ich glaube, bei solchen Situationen muss man aufpassen, dass es kommt ja darauf an, dass es natürlich so natürlich wie möglich ist. Und auch bei solchen Personen, das habe ich immer wieder gemerkt, wenn man dann anfängt aufzunehmen und zu sagen, ich mache jetzt das Gerät an und dann hat das schon auch einen dann sind die Leute nicht so natürlich wie sie sind, wenn das nicht an ist. Und das ist auch bei solchen Personen der Fall. Und deswegen versuche ich das tunlichst zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Und normalerweise geht das ja auch, wenn man irgendwie sich zwischendurch Notizen machen kann, dann ist das in Ordnung, wenn das nicht zu lange Zeiträume sind.
Ja, das hemmt total, wenn so ein Gerät vor einem liegt. Und das hemmt natürlich auch das große Thema, das uns interessiert, nämlich deinen Zugang. Wir fragen uns alle, wie schafft der Mann das, an all diese Politpromis ranzukommen? Hast du da einen Trick, dass Markus Söder zum Beispiel in die Tennishalle kommt?
Ich glaube, es ist irgendwie... Also ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist Geduld. Man braucht ja immer, bei so Porträts ist ja immer das erste, zweite Treffen, kriegt man erzählt, was ich ja auch machen würde. Ich würde ja erzählen, wie jemand mich sehen soll. Und ich glaube, man kriegt das am Ende nur hin, wenn man wirklich sich Zeit nimmt, die Geduld hat, auch diese Begeisterung hat. Ich habe eine echte Begeisterung für die Leute. Das sind ja auch wirklich, ich mag die in dem Moment. Das sind alles nicht meine Leute, mit denen ich vielleicht befreundet wäre, ja. Also auch, aber mich faszinieren die dann, egal wie die, was für Charaktere sie sind. Ich versuche mich in diese Leute reinzudenken und ich bleibe sehr lange dabei. Und ich glaube, man muss eine gewisse Geduld haben, um einerseits so eine Vertrauensbasis herzustellen. Das geht im Normalfall, dauert das schon eine Zeit, bis man wirklich solche Dinge machen kann. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, im Normalfall, das jetzt ein paar Ausnahmefälle gab es jetzt bei auch dieser Porträtreihe, die in meinem Buch sind, dass ich da ziemlich frühzeitig gefragt habe, weil ich das in diese Reihe setzen wollte. Aber im Normalfall würde ich das nicht so von vornherein fragen, sondern wirklich dem so ein bisschen Zeit geben und dann auch, es ist ja ein großes Vertrauen, was diese Leute einem schenken. Man kann ja irgendwie vieles in ein sehr unangenehmes Licht drücken, auch mit Vorurteilen an gewisse Hobbys herangehen. Ich erwähne jetzt nur das Jagen. Ich bin ja auch mit Leuten jagen gegangen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Vorurteile gegen. Oder auch, ich habe das auch kurz beschrieben, ich habe mit einer Politikerin wollte ich reiten gehen und das hat der Sprecher nicht wollen, weil er meinte irgendwie, ich würde das dann zum Klischee nutzen, hoch zu Ross, was ich jetzt irgendwie albern fand. Aber gut, ich verstehe es auf der anderen Seite, es passiert. Und deswegen braucht man, glaube ich, für sowas einfach wahnsinnig, also man braucht Geduld. Und ich glaube, dass... Und so ein Grundvertrauen füreinander, was nicht heißt, dass, wo jetzt jemand auch irgendwie wissen muss, also es ist jetzt nicht so die ganz simple, das ganz simple Klischee, an dem ich letztlich aufgehängt werde.
Gibt es denn irgendwelche Menschen, an denen du dir seit Jahren die Zähne ausbeißt?
Es gibt einen Menschen, an dem ich mir seit Jahren die Zähne ausbeiße, über den ich unbedingt schreiben möchte und ich hoffe, dass das jetzt auch funktioniert, und das ist Clemens Tönnies. Und ich finde, das ist so jemand, der natürlich so derart im Zentrum der öffentlichen Kritik steht und aus unterschiedlichen Lagern heraus verteufelt wird, dass ich ungeheuer großes Interesse daran habe, so jemanden kennenzulernen und auch mal so hinter diesen in diesen Menschen hereinzugucken und zu verstehen, wie der sich jetzt fühlt. Und das finde ich mit all den Problemen, also sozusagen das, was wie problematisch ist für ihn, es sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das ist für mich nachvollziehbar und aber umso interessanter finde ich so eine Persönlichkeit.
Das fände ich total spannend und ich würde mich sehr freuen, das irgendwann mal zu lesen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war Marc Huyer, Reporter und Porträtspezialist beim Spiegel. Marc, dir vielen Dank für deine Zeit und alles Gute.
Vielen Dank.